Am liebsten spielt sie mit Äxten und Messern, also wenn sie nicht gerade in der Psychiatrie am Steinhof untergebracht ist. Als eines Tages ihr Ehemann spurlos verschwindet, werden die Nachbarn misstrauisch. Sie forschen nach und finden hinter einer unscheinbaren Wohnungstür das blanke Grauen. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem preisgekrönten Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist und preisgekrönter Podcaster. Heute lade ich euch einmal wieder nach Wien ein. Es wird eine eher kurze Episode, weil ich muss mich schließlich auf den Live-Podcast in Dreiskirchen vorbereiten. Also natürlich habe ich mich hervorragend eingearbeitet. Die Recherche ist seit Monaten abgeschlossen, das Skript ist fertig geschrieben und ich brauche mich eigentlich nur noch dorthin setzen und das vorlesen. Sogar die blöden Witze habe ich mir schon im Vorfeld ausgedacht. Ja, es ist alles fertig und ich bin startklar. Und liegen du ja nicht. Wenn ihr das hört, dann ist der Live-Podcast aber schon abgeschlossen und das Resultat könnt ihr am 11. Juli hier auf diesem Kanal hören. Also wenn ich dann doch schaffe, dass ich mir das einmal anschaue, was ich da überhaupt tue. Wenn mir das nicht noch einen Podcastpreis einbringt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Übrigens, kleine Neuigkeit, verratet es aber nicht weiter. Es wird auch bald Mörderisches Österreich Merch geben, natürlich mit blöden Sprüchen über St. Pölten auf einem T-Shirt. Da könnt ihr dann den Hass in die Welt tragen. Übrigens, St. Pölten hat wieder Schlagzeilen gemacht. Der große Horteklar. Was machen Kinder normalerweise in der Nachmittagsbetreuung? Aufgaben, naja, ein bisschen basteln, vielleicht eine Runde Mensch, ärgere dich nicht oder Uno oder Memory spielen oder so. Nicht so in St. Pölten. Dort gab es einen handfesten Skandal um sogenannte Hundespiele. Offenbar fand man es dort pädagogisch extrem wertvoll, wenn die Kinder auf allen Vieren herumkrabbeln, bellen und sich wie Hunde verhalten. Wie weit das Method Acting der Volksschüler da ging, ob sie auch aus dem Napf fressen mussten oder am nächsten Hydranten das Bein gehoben haben, ist nicht restlos überliefert. Aber die Eltern waren verständlicherweise eher nur so mittelgut begeistert. Ja, ich sag's euch, wenn das die künftige Elite ist, die dort herangezogen wird, dann erklärt das in St. Pölten eigentlich auch so einiges. Sodale, aber jetzt wirklich auf nach Wien in die 50er Jahre. Dort vergessen wir gleich einmal die noblen Ringstraßencafés und die eleganten amerikanischen und englischen Offiziere in der Innenstadt. Wir überqueren heute den Donaukanal und betreten eine andere Welt, die Leopoldstadt, den zweiten Bezirk. Es ist das Jahr 1955 und während ganz Österreich dem Staatsvertrag entgegenfiebert, herrscht hier drüben noch eine andere, eine ganz bedrückende Realität. Die Leopoldstadt ist nämlich der sowjetische Sektor. Wer 1955 über die Schwedenbrücke in den zweiten geht, spürt sofort den Unterschied. Ja, der Wind bläst kälter durch die Straßen, Gott, das tut er immer, es ist Wien. Und die Narben des Zweiten Weltkriegs sind hier tiefer, rauer und noch lange nicht verheilt. Die Leopoldstadt hat in der Schlacht um Wien am meisten gelitten. Wo früher das pulsierende jüdische Leben florierte, klaffen 10 Jahre später noch riesige Wunden im Stadtbild. Überall Gstätten, also brachliegende Schutthalden, überwuchert mit Unkraut. Es ist das Revier der Schieber und Strizis. Auf den Straßen patrouillieren Soldaten der Roten Armee, kyrillische Straßenschilder hängen an den Ecken und vor den Kommandanturen wehen rote Fahnen. Die Stimmung ist gedrückt, misstrauisch. Man schaut lieber auf den Boden als einem russischen Soldaten in die Augen. Doch der zweite Bezirk ist auch der Ort der Flucht aus dem Alltag. Man spaziert in den Prater, das Riesenrad, das 1945 fast völlig ausgebrannt war, dreht sich längst wieder. Zwar fehlen die Hälfte der Waggons, aber es ist ein Symbol. Wien lebt noch. Im Wurzelprater mischt sich der Geruch von ranzigem Bradelfett, also das ist bis heute so, und billigem Tabak auch. Zwischen den spärlich beleuchteten Schießbuden und dem Geisterbahneingang treiben sich die unterschiedlichsten Gestalten herum. Heimkehrer, kleine Gauner, Arbeiter aus den Fabriken am Donaukanal, alle suchen sie für ein paar Schilling nach Ablenkung, nach einem Rausch oder nach einem Stück Normalität. Ja, und dann kommt der Sommer 1955, der Staatsvertrag ist unterschrieben. Was das für die Leopoldstadt bedeutet, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die ersten sowjetischen Truppen beginnen, ihre Kasernen zu räumen und ihr Material auf Züge zu verladen. Und es geht ein bisschen ein Aufatmen durch den Bezirk. Die schweren Panzerketten auf dem Kopfsteinpflaster verschwinden, die Barrikaden werden abgebaut. Vom tiefsten Schatten der Besatzung und Zerstörung hinein in das befreiende Licht des Aufbruchs. Und wir biegen dann von der windigen LaSalle-Straße ab und stehen vor einer massiven Festung aus Stein, dem Heitzmannhof. 1925 als Prestigeprojekt des Roten Wien von Architekt Hubert Gessner, erbaut, wirkt diese riesige Wohnhausanlage im Jahr 1955 wie ein trotziger Überlebender. Der Putz der mächtigen Fassaden blättert zwar ab, und wenn man genau hinsieht, erkennt man rund um die Fenster noch die dunklen Splitternarben und Einschusslöcher der Straßenkämpfe vom April 1945. Der Name des Hofes erinnert an Otto Heitzmann, einen Schlosser des nahen Nordbahnhofs und Widerstandskämpfer, der 1942 im KZ Mauthausen ermordet wurde. Diese schwere Geschichte, ja, die liegt fast greifbar in der Luft. Wenn man durch das große Tor in den Innenhof eintritt, da pulsiert das ungeschminkte, rohe Wiener Arbeiterleben. In den über 200 Wohnungen drängen sich die Menschen. Die Wohnungsnot ist schließlich groß. Sie ist fast schon erdrückend. Viele Familien teilen sich winzige Räume. Also oft lebt man dazu zu 8 oder zu 10 in so einer kleinen Wohnung. Aus den gekippten Fenstern mischt sich der Geruch von billigem Kohlenfeuer, erhitztem Schmalz und aufgekochtem Kraut. Man hört das dumpfe Rattern von Nähmaschinen, weil viele Frauen Heimarbeit verrichten, um das knappe Gehalt ihrer Gatten aufzubessern. Auf den Gängen schallt das energische Käppeln der Hausmeisterin. 55 eine unangefochtene Respektsperson, die mit strengem Blick darüber wacht, wer den Hof betritt und verlässt. Was den Heitzmannhof 1955 aber besonders brisant macht, ist seine Nachbarschaft. Direkt im Rücken des Gemeindebaus liegt die riesige, zerbombte Ruine des Nordbahnhofs. Und diese Nähe prägt alles. Wenn die Dämmerung über die Leopoldstadt hereinbricht und das Licht der wenigen intakten Straßenlaterne flackert, verschwimmen die Grenzen zwischen der anständigen Arbeiterwelt im Hof und der Unterwelt. Die Gassen rund um den Heitzmannhof sind die Einfallstore für die Schwarzhändler, die Schieber und die Strizis, die aus dem Bahnhofsgelände kommen. Hier werden im Halbdunkel amerikanische Lucky Strikes, Penicillin oder ein paar Kilo gestohlenes Mehl gegen Wertsachen getauscht. Wer 1955 im Heitzmannhof lebt, hat gelernt, wegzuschauen, wenn es brenzlig wird. Man hält aber im Hof zusammen, man teilt das Wenige, was man hat, mit den Nachbarn. Aber man stellt lieber keine Fragen, wenn nachts ein hastiger Schatten am Küchenfenster vorbeihuscht. So mischt man sich auch nicht gleich ein, wenn einmal wieder ein Hausbewohner verschwindet. Doch beim 61-jährigen Edmund Erdmann war das schon sehr eigenartig. Der Edmund, der war vom Krieg gezeichnet. Er galt als schwer kriegsbeschädigt. Was für Verletzungen er im Krieg davon getragen hat, kann ich euch nicht genau sagen, aber so viel ist klar. Die Verletzungen waren so schwer, dass er eigentlich auf ständige Pflege angewiesen war. Der Edmund, ja, der war auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Normalerweise war er dafür bekannt, häufig seine Spaziergänge zu machen. Doch tagelang war er im Haus nicht mehr zu sehen. Als die besorgten Nachbarn bei seiner 52-jährigen Frau Anna nachfragten, bekamen sie zunächst keine vernünftige Auskunft. Ja, die Anna ist auch schließlich sowas wie die Pflegerin für den Edmund. Auf ihren Mann angesprochen, verhielt sich die Anna aber stattdessen ein bisschen unheimlich. Sie wirkte extrem verstört und lud die Nachbarn lachend ein. Kommt's herein? Schaut euch was an? Aber die Anna war in der Hausgemeinschaft nicht nur als unheimlich, sondern auch als geisteskrank bekannt. Also sie hatte eine psychische Erkrankung. Sie war bereits 5-mal aus der Nervenheilanstalt Steinhof entlassen worden. Andere Quellen sprechen sogar von 8-mal. Weshalb verständlicherweise niemand etwas mit ihr zu tun haben wollte und auch niemand ihrer gruseligen Einladung folgte. Dabei hätte sie so gerne wollen, dass sie jemand besucht. Kommt's herein, schaut's euch was an. Am Mittwoch, dem 6. April 1955, spitzt sich die Lage dann zu. Die Hausmeisterin will wissen, wo der Edmund abgeblieben ist und will jetzt nach dem Rechten sehen. So geht das nicht weiter. Sie klopft an der Wohnung der Erdmanns. Nichts rührt sich. Sie versucht es mehrmals, doch Anna öffnet nicht, obwohl sie zu Hause ist. Ja, als Hausmeisterin weiß man natürlich, wenn jemand zu Hause ist und wer nicht. Also ganz einfach. Naja, das ist aber schon sehr eigenartig hier. Naja, was macht die resche Hausmeisterin? Denn nicht einfach die Tür aufbrechen, sie holt sich eine zweite Respektsperson dazu. Genauer gesagt einen Polizisten, der ebenfalls in der Stiege, also im gleichen Abschnitt des Hauses wohnt. Also die Hierarchie geht ungefähr so. Unten der Polizist, dann kommt der Bundespräsident und an der Spitze steht die Hausmeister. So, und für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir in Österreich sind mit unseren Adressen ein bisschen eigen. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass hinter der Hausnummer oft noch Schrägstriche stehen. Hausnummer 32-3-6. Ist ein bisschen verwirrend, aber in dem Fall heißt das Hausnummer 32, Stiege, also Treppe, Nummer 3, Tür Nummer 6. Das ist immer super, wenn man in einem deutschen Online-Shop etwas bestellt und das nicht eingeben kann, weil wenn nicht Stiege und Türnummer draufstehen, ja, dann kannst du ja sicher sein, dass dein Backel in Wien dich nie erreicht. Zurück in den Heizmannhof. In der Stiege wohnt der Inspektor Zummerer. Zu dem geht die Hausmeisterin jetzt. Sie müssen nachschauen, was mit dem Edmund los ist. Ich glaube, da ist was passiert. Der Inspektor ist natürlich hilfsbereit, ebenso wie ein Ehepaar aus einer Nachbarwohnung. Weil wenn sich in der Nachbarschaft schon einmal etwas tut, na, da will man doch in der ersten Reihe mit dabei sein. Und sie werden sich wünschen, sie hätten sich davon ferngehalten. So viel kann ich schon mal verraten. Die Hausbesorgerin, der Polizist und die Nachbarn läuteten schließlich längere Zeit an der Wohnungstür im 4. Stock bei den Erdmannssturm. Anna öffnete die Tür und stammelt plötzlich unverständliche, wirre Worte. Und sie will die Tür sofort wieder zuschlagen, als sie den Polizisten erblickt. Aber da hat schon die Hausbesorgerin den Fuß in der Tür. Ja, in Wiener Wohnhäusern sind die Hausmeisterinnen auch die Einsatzgruppe für Spezialfälle. In diesem Moment bemerkt der Herr Inspektor etwas. An Annas Händen und an ihrer Kleidung waren deutliche Blutflecken zu erkennen. Die waren schon ganz braun, mussten also schon mehrere Tage alt sein. Anna war von oben bis unten mit Blut beschmiert. »Jetzt lassen Sie uns rein«, befiehlt der Polizist, nachdem er sich das Okay der Einsatzleiterin geholt hat. Mit den resignierenden Worten »Ja, schaut's halt herein«, ließ sie die Männer schließlich eintreten. Natürlich. Freundlich lächelnd führt sie die Herrschaften in die Küche. Die blicken sich unsicher an. Hier stimmt doch etwas ganz und gar nicht. Und was stinkt hier eigentlich so? Auf dem Fußboden neben dem Küchentisch lag, nur halb von einer Decke verdeckt, die Leiche von Edmund Erdmann. Er lag in einer bereits eingetrockneten Blutlacke, was den Ermittlern sofort zeigte, dass die Bluttat schon Tage zurückliegen musste. Seine linke Hand wies sogar schon erste Verwesungserscheinungen auf. Direkt neben dem Toten lagen zwei blutige Messer. Ja, und die Anna? Die steht nun neben der Leiche ihres Gatten und lächelt den Polizisten, die Hausbesorgerin und die Nachbarn freundlich an. Der Herr Inspektor alarmiert gleich einmal die Mordkommission. Anna steht immer noch daneben und lächelt freundlich. In gewissen lichten Momenten war Anna völlig klar und ihr war auch klar, welche Dimension ihre Tat hatte. Als schließlich die Beamten der Mordkommission eintrafen, da sagte die eigentlich völlig verwirrte Frau diesen nämlich ins Gesicht: »Ich weiß ganz genau, dass ich jetzt eine Mörderin bin.« Laut den Ermittlungen hatte Anna Erdmann ihrem Mann Edmund von hinten die Kehle durchgeschnitten, als der beim Esstisch saß und die Zeitung las. Sie hatte, wie sie später unumwunden zugab, 2,5 Tage zusammen mit der Leiche ihres Mannes in der Küche gelebt, bis die Tat entdeckt wurde. So, und jetzt brauche ich eine kurze Pause. Denn es wird jetzt sportlich. Und ihr merkt, Es kommt die Werbung. Wenn ich nicht gerade für den Podcast tief in historischen Mordakten wühle oder Skripte tippe, schwitze ich ja ganz gerne mal an meinem Kabelzug zu Hause. Und egal ob beim Krafttraining oder beim stundenlangen Recherchieren, man muss verdammt nochmal ausreichend trinken. Und ich meine nicht Bier, liebe Leute. Ja, ich weiß, wir sind in Österreich, aber ist nicht gut. Genau da kommt unser heutiger Partner Holy ins Spiel. Pünktlich zum Start der Fußball-WM zündet Holy eine riesige Hydration-Kampagne. Ab dem 11., also wenn ihr das hört, läuft die Kampagne, gibt es drei brandneue Holy Hydration-Sorten, Blueberry, Apricot und Green Apple. Die bringen euch durch den heißen Sommer, kosten jeweils 39,99 für fette 50 Portionen. Und das Beste, sie bleiben dauerhaft im Sortiment. Und Green Apple habe ich jetzt schon gekostet. Das ist wirklich ganz hervorragend. Auch Blueberry kann ich sehr empfehlen. Aprikose muss erst noch in den Shaker wandern. Das steht noch original verpackt bei mir. Die haben so viele Sorten, ich komme mit dem Kosten nicht mehr nach. Ich bin so arm, wirklich. Wenn ihr Holy noch nicht kennt, als ich auf dem Mond gelebt habe und gerade auf die Erde gefallen seid. Es gibt gerade das Starter-Set Deluxe. Dazu bekommt ihr aktuell einen richtig schicken Thermoshaker. Der ist nämlich cool. Der hat so einen Knips und dann kann man da, ne, so aufdrehen. Und dann ist es nicht so ein Zuzel-Ding, sondern so ein richtiges Öffnungsgefäß wie für erwachsene Menschen. Ich finde das ganz großartig. Peter, bleib beim Skript. Also den Thermoshaker gibt's oben drauf. Er ist im Deutschland-Design. Ja, damit muss man jetzt ein bisschen leben. Sorry. Da müssen wir jetzt alle durch und ganz stark sein. Dann können wir ja mein Auge zudrücken. Aber der hält euren Drink eiskalt und das ist es wert. Das Set kostet regulär 59,99 €. Aber mit meinem Code Mörderisch zahlt ihr dafür nur 54 € und ihr unterstützt diesen Podcast. Außerdem wirft Holy passend zur WM mit richtig coolen Goodies um sich. Ab 40 € Einkaufswert bekommt ihr exklusive Holy-Socken geschenkt. Ab 80 € packen sie euch einen gratis Mini-Fußball ins Paket. Und wer richtig eskaliert, bekommt ab 120 € ein komplettes Holy-Fußball-Trikot mit dazu. Wer gleich das volle Programm will, greift am besten zum World Cup Pack. Da stecken alle drei neuen Flavors plus ein Shaker für 99,99 € drinnen. Also rüstet euch für den Sommer. Geht's, bleibt hydriert. Sehr wichtig, ja, es ist heiß draußen, gell? Und schaut die Fußball-WM, wobei das sind die Spiele so spät, habe ich gehört, gell? Wie eine schlaflose Nächte. Vergesst nicht den Code Mörderisch, also der ist mir ganz wichtig an der Kasse und sichert euch 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Den Link zum Shop und den Code findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit zurück zu unserem heutigen Fall. Die Suche nach dem Motiv. Wenn wir uns ansehen, wie Anna Erdmann diese unfassbare Bluttat erklärte, tauchen wir tief in die düstere und zerrüttete Gedankenwelt einer schwer erkrankten Frau ein. Eine rationale Rechtfertigung, wie wir sie vielleicht aus anderen Fällen in unserem Podcast kennen, sei es Habgier, Eifersucht oder ein eskalierter Streit oder ein sexuelles Motiv, das gibt's hier schlicht nicht. Tatsächlich ging dem grausamen Mord an dem Kriegsinvaliden laut den damaligen Ermittlungen überhaupt kein unmittelbarer äußerer Anlass, kein Streit und nicht einmal eine vorherige Verstimmung der Eheleute voraus. Anna Erdmann rechtfertigte ihre Tat vielmehr ausschließlich mit massiven akustischen Halluzinationen. Doch in der Nacht ihrer Festnahme gestand die völlig verwirrte Frau im Sicherheitsbüro zwar die Tat, machte aber einen unsichtbaren Befehlsgeber dafür verantwortlich. Wörtlich sagt sie, eine innere Stimme hat mir gesagt, ich soll meinen Mann umbringen, gab sie gegenüber den Ermittlern zu Protokoll. In ihrer offenkundigen Verwirrung stammelte sie gegenüber den Beamten geradezu verzweifelt, eine innere Stimme hat mich dazu gezwungen, ich habe ihn umbringen müssen. Die Stimme, sie hat es gesagt. Wir hatten ja immer wieder schon den Fall, dass überführte Mörder so tun, als würden sie Stimmen hören, um als nicht zurechnungsfähig zu gelten. Was übrigens eine sehr, sehr dumme Idee ist, das haben wir auch schon mal besprochen. Das ist nun aber der erste Fall, bei dem es tatsächlich zutrifft. Die Anna, die hat wirklich Stimmen gehört. Während der stundenlangen Einvernahmen durch die Mordkommission, die die ganze Nacht hindurch andauerten, verhielt sich Anna Berichten zufolge äußerst apathisch und gab mitunter sehr wirre Antworten. Sie beschrieb den Ermittlern jedoch detailliert, wie diese unheimlichen Stimmen am besagten Montagmittag plötzlich aufgetaucht seien und zwingend das Leben ihres Mannes forderten. Ja, diese Stimmen, diese unsichtbaren Befehlshaber, hätten ihr den Mord regelrecht aufgetragen, und ja, sie hatte das Gefühl, sie müsse diesem Befehl gehorchen. Also sie, für sie gibt es da jetzt keinen Ausweg. Sie schlich sich, laut ihren Schilderungen, von hinten an ihren völlig ahnungslosen Ehemann Edmund heran, der gerade am friedlich am Küchentisch saß und die Zeitung las. Und dann stach sie zu. Ein greifbares Motiv für die Tat konnte Anna nicht angeben. Das Erschreckende daran ist, dass trotz ihres Wahnsinns und der Befehle in ihrem Kopf, war ihr in einem bestimmten Rahmen durchaus bewusst, was sie da angerichtet hatte. Ja, und jetzt habe ich mich auch gefragt, ja, was war denn jetzt dieser Auslöser für den Wahnsinn? Es muss jetzt keinen Grund geben in dem Sinn, aber bei der Anna ist es halt ein bisschen tragisch, weil das kann man relativ genau festmachen, wie sie psychisch erkrankt ist, und das ist sehr tragisch. Denn die Anna, sie war zum Zeitpunkt der Tat im April 51 oder 52 Jahre alt, je nach Berichterstattung, diesen Wahn hatte sein, diese, und ihr Wahn hatte seinen Ursprung in einer politischen Haft, die sie unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verbüßen musste. Also sie wurde als politische Gegnerin verhaftet und hat das Erlebte, also was sie dort erlebt hat, weiß ich nicht bekannt, aber sie hat das einfach nicht verkraftet. Wegen ihrer psychischen Probleme war Anna bereits mehrfach in der Wiener Heilanstalt am Steinhof interniert gewesen, wie es damals heißt. Manche Quellen sprechen von 6 Aufenthalten, von 5 Aufenthalten. Das Neue Österreich berichtet sogar von 8 Internierungen. Besonders tragisch, es war der Edmund, der sie immer wieder nach Hause holte. Er brauchte seine Ehefrau, weil er selbst so stark pflegebedürftig war. Also holte er sie immer wieder heim. Anna unterschrieb einen Revers und ging nach Hause, gegen den ausdrücklichen Rat der behandelnden Ärzte. In ihrem Umfeld war bekannt, dass Anna eine geradezu krankhafte und unheimliche Vorliebe für geschliffene Messer und Holzhacken besaß. Neben mehreren Suizidversuchen hatte sie sich laut Berichten auch unentwegt darauf vorbereitet, ihren Mann zu töten. Das war selbst dem Edmund aufgefallen. Als damals der Mord an dem sogenannten Schokoladenkönig Arthold, die österreichische Öffentlichkeit in Atem hielt, Folge 26, erwischte ihr Ehemann Edmund die Anna dabei, wie sie eine Faschiermaschine, also einen Fleischwolf, präparierte, um ihn mutmaßlich damit zu erschlagen. Das war ja auch das, was Adrienne Eckert angeblich gemacht hat, um den Arthold umzubringen. Das war dann selbst dem Edmund so unheimlich, dass er es war, der seine Frau ausnahmsweise in die Anstalt brachte. Ob es je einen klassischen Prozess gegeben hat, kann ich euch an dieser Stelle nicht beantworten. Anna Erdmann verbrachte jedenfalls den Rest ihres Lebens am Steinhof. Von Äxten und Messern hat man sie ferngehalten. Tschüss zum Schluss. Heute werfen wir noch einen genauen Blick auf den Schauplatz, der selbst für waschechte Wiener ein bisschen geografische Verwirrung stiftet, den Heizmannhof. Dieser imposante Gemeindebau des Roten Wien liegt unübersehbar im 2. Bezirk der Leopoldstadt. Trotzdem beherbergte er bei seiner Eröffnung in den 20er Jahren kurioserweise die Hauptfeuerwehrwache Donaustadt. Hat sich da jemand auf den Bauplan geirrt? Ich meine, das wäre nicht das erste Mal in Wien. Auch nicht das erste Mal, dass ich mich in diesem Podcast über Wien irre. Nein, den 22. Bezirk, den wir heute als Donaustadt kennen, gab es damals unter diesem Namen einfach noch gar nicht. Donaustadt nannte man Ende des 19. Jahrhunderts einfach nur das brandneue Bauland in der Leopoldstadt, das man dem Fluss durch die große Donauregulierung abgetrotzt hatte. Und genau dieser Fluss stand dem Heizmannhof quasi bis zum Hals. Bevor Architekt Hubert Gessner dort seine rot-weißen Fassaden, Zinnen und Erker hochzog, floss genau an dieser Stelle ein Donauseitenarm mit dem herrlichen Namen Fahnenstangenwasser. Wo heute also das Grätzl rund um die Vorgartenstraße floriert, planschten im 19. Jahrhundert Soldaten in der K&K Militär- und Zivilschwimmschule. Aber das lustigste Detail, also lustig, aber ein bizarres Detail, nennen wir es mal so, erlebte der Hof während des Zweiten Weltkriegs. Zwischen den Innenhöfen im Erdgeschoss gab es einen architektonisch wunderschönen ovalen Saal. Der wurde geplant und genutzt als idyllischer Kindergarten. Doch als der Krieg Wien erreichte, wurde dieser Raum nicht nur schwer beschädigt, sondern völlig zweckentfremdet. Wo wenige Jahre zuvor noch kleine Kinder sangen, bastelten und spielten und sich hoffentlich nicht wie Hunde benehmen mussten, zog plötzlich das Militär ein und nutzte den Saal kurzerhand und nutzte den Saal kurzerhand als sogenannte militärische Fleischauskocherei. Man kann sich den Geruch nach industrieller Großküche und Schlachtfleisch zwischen den zerbombten Mauern lebhaft vorstellen. 1949 erfolgte die Benennung des Gemeindebaus in Heitzmannhof nach dem Schlosser und Widerstandskämpfer Otto Heitzmann, der einer kommunistischen Betriebszelle am Nordbahnhof angehörte. Es dauerte nach dem Krieg fast 10 Jahre, bis in diesen Räumen der Geruch von Suppenknochen wieder dem Lachen von Kindern weichen durfte. Ein Gebäude, das von der kaiserlichen Badehose über die kommunistische Widerstandszelle bis hin zur militärischen Fleischbrühe wirklich alles gesehen hat. Das dumme Verbrechen. Einmal gedacht, zum Schluss gebe ich euch noch ein dummes Verbrechen mit auf den Weg. Es ist Mitte Mai 2026, mitten in der Nacht in Wien-Landstraße. Ein 22-jähriger Mann beschließt, dass es Zeit für einen kleinen Einbruch ist. Sein Ziel, ein lokaler Supermarkt. Wer jetzt an eine hochkomplexe Ocean's 11-Taktik mit Laserpointern und Abseilgeschirr denkt, überschätzt unseren Täter maßlos. Der junge Mann wendet stattdessen die rohe, aber extrem unkreative Methode an. Er drückt die Glasschiebetüren der Filiale schlicht und einfach mit purer Körperkraft auf. Drinnen angekommen hat er das Paradies für sich allein. Keine piepsenden Kassen, keine drängenden Menschen an der Feinkost. Was tut also ein Meisterdieb, wenn er ungestört Auswahl an tausenden Artikeln hat und Zugriff auf die Kasse? Er greift zielsicher ins Regal, gönnt sich in aller Ruhe ein alkoholisches Kaltgetränk und macht dann wohl den kapitalsten Fehler seiner noch jungen kriminellen Karriere. Statt mit prall gefüllten Taschen in der Dunkelheit zu verschwinden, wird er müde. Ja, also so ein Einbruch ist ja anstrengend und ein bisschen Alkohol dazu. Hätte er mal Holi getrunken, hätte er Energie gehabt, aber na, was weiß ich schon. Ja, unser Täter sucht sich jedenfalls ein gemütliches Plätzchen zwischen den Regalen und legt sich schlafen mitten im Geschäft. Ja, der nächste Morgen bricht an und die Frühschicht der Supermarktmitarbeiter betritt den Laden, um alles für die Kundschaft vorzubereiten. Statt einer aufgebrochenen Kasse finden sie den 22-Jährigen, der dort tief und fest, umgeben von der Kulisse des Wiener Einzelhandels, seinen Rausch ausschläft. Die Mitarbeiter zögern nicht lange, wecken ihn nicht etwas sanft mit einem frischen Kaffee, sondern rufen natürlich direkt die Polizei und die herbeigeeilten Beamten müssen für diese Festnahme sich nicht besonders gut anstrengen. Sie rütteln den völlig verdatterten Mann wach und nehmen ihn direkt am Gang fest. Tja, ein Einbruch, bei dem der Täter am Tatort schlafend auf die Exekutive wartet. Und weil er den Supermarkt derart dilettantisch heimgesucht hat, werfen die Ermittler auf der Wache einen genauen Blick auf ihn und werten Überwachungskameras aus. Dabei stellen sie fest, der schlafende Einbrecher ist ein alter Bekannter. Er wurde erst 3 Tage zuvor bei einem anderen Einbruch von einer Kamera gefilmt. Ein kleines Nickerchen am Tatort hat der Wiener Polizei also gleich 2 offene Fälle auf dem Silbertablett gelöst. Ja, also der hat den Orden des dummen Verbrechers wirklich verdient. Ja, und das war sie, die kurze 117. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, da gibt es dann Bonusmaterial zu den Fällen, also gibt es Fotos, in dem Fall leider wenige. Also Heitzmannhof kann ich euch zeigen, und den könnt ihr selber googeln. Ja, sagen wir uns ehrlich. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, wie gesagt, kriegt ihr Bonusmaterial zu den Fällen, und wenn ihr dort ein kleines Abo abschließt, das kostet irgendwie 4 Euro oder so, dann bekommt ihr Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook.lm. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist, das verstehe ich total, und ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir bitte via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Da freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank an die Sandra, den Gerald, nochmal die Sandra, den Daniel, Stefanie, Markus, Bea, Angelika, Markut, Annemarie, nochmal den Markus und die Daniela für eure großartige Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf YouTube-Kanal Mitglied werden. Da gibt es die aktuelle Folge dann immer ein bisschen früher, also als kleines Goodie. Also da könnt ihr dann mein Gesicht sehen, ob euch das jetzt Geld wert ist. Ich weiß es nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich freue mich jedenfalls darüber. Ja, und wenn ihr mir Feedback geben wollt, das ist auch sehr viel wert, dann macht's das bitte in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Persönliches Feedback nehme ich natürlich auch sehr gerne. Schreibt's mir einfach eine E-Mail oder auf Steady oder auf meinetwegen auf Instagram. Da bin, ich bin kein guter Instagrammer. Ich sag's gleich dazu, das dauert immer bei mir ein bisschen. Ich habe jetzt wieder, ich habe eine Mailadresse, stütze ich vor. mösterreichpodcast@gmail.com, könnt ihr mir hinschreiben. Und wenn ihr von diesem ganzen Mord und Totschlag auf diesem Kanal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Kleines Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir. Da reden wir über die Technologie-News der Woche. Einfach und leicht verständlich und ein bisschen lustig, sagen wir, also habe ich gehört. Egal, die nächste Folge Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt, und zwar in 2 Wochen. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem folgt es mir auf Instagram unter @moepodcast. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so super aktiv, aber Katzenfotos gibt's dort auch immer. In diesem Sinne, lasst eure Ehegatten in Ruhe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.